Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Heute mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Zu den wichtigsten Quellen von Althistorikern und Mediävistinnen gehören ziemlich trockene Texte, Gesetze, Urkunden, Dekrete, also Verwaltungskram, wenn man so will. Eines dieser eher trockenen Zeitzeugnisse regelt Rechten und Pflichten einer Bevölkerungsgruppe der Stadt Köln im frühen 4. Jahrhundert. Aber die Bedeutung dieses Dekrets aus dem Jahr 321, die ist kaum zu überschätzen, denn es geht darin um die jüdische Gemeinde in Köln und es ist das erste schriftliche Zeugnis für jüdisches Leben auf dem Gebiet der heutigen Bundesrepublik Deutschland. Vor 1700 Jahren wurde es erlassen und das Jahr 2021 soll ein Festjahr sein. Der große Festtag, der findet an diesem Wochenende statt. Aber es ist natürlich ein Jubiläum, auf das viele Jüdinnen und Juden mit gemischten Gefühlen schauen. Das ist gleich unser erstes Thema. Und wir reden in dieser Sendung über eine umstrittene Bewegung, den Antinatalismus. Und diese Bewegung stellt die Frage, ist die Existenz der Menschheit moralisch eigentlich noch zu rechtfertigen? Jüdisches Leben in Deutschland ist nicht selbstverständlich und dazu muss man nicht nur in die Geschichte schauen, es reicht auch ein Blick in die Gegenwart, in der rechte Gewalt gegen Jüdinnen und Juden keine Ausnahme ist, wo antisemitische Stereotype offen auf der Straße ausgesprochen werden und wo, wie vor ja nicht allzu langer Zeit geschehen, in Feuilleton-Debatten versucht wird, Meinungsfreiheit und Antisemitismus gegeneinander auszuspielen. Von einem Jubiläum wollen viele Juden deshalb gar nicht reden, wenn es um 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland geht, sondern lieber von einem Festjahr. Das wird nun offiziell eröffnet an diesem Sonntag durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Über das Festjahr, überhaupt über jüdisches Leben in Deutschland, will ich sprechen mit meinem jüdischen Kollegen Gerald Beiroth aus der Tag-für-Tag-Redaktion. Herr Beiroth, hallo.
Hallo, Herr Schulz.
Also die Organisatoren dieses Festjahres, die wollen damit vor allem lebendiges Judentum zeigen. Und das impliziert ja so ein bisschen, es gibt da offenbar Nachholbedarf. Geht es da um mehr Sichtbarkeit und um mehr Normalität?
Es geht auf jeden Fall um mehr Sichtbarkeit. Es geht auf jeden Fall um mehr Normalität, vor allem auch lebendiges Judentum zu erleben. Es ist ja so ein bisschen, dass die Menschen, wenn sie an Judentum denken, häufig an Gräueltaten denken, auch mit einem großen Recht. Man muss natürlich auch sehen, dass das Judentum eine lebendige Religion ist. Und die Initiatoren stellen sich halt vor, dass man Jüdinnen und Juden kennenlernt wie einen Nachbarn. Und weil es in Köln spielt, stellen sie sich vor, dass man den Nachbarn am besten beim Kölsch kennenlernt. Also sozusagen persönliches Gespräch, Empathie erzeugen. Und ich finde das alles sehr gut, habe da aber auch ein paar Fragezeichen, weil es gab mal Zeiten, da waren Juden tatsächlich Nachbarn, da gab es viel mehr Juden in Deutschland. Trotzdem hat es die Shoah gegeben, 6 Millionen Juden ermordet worden. Also wenn Empathie denn hilft, dann hilft sie vielleicht nicht immer genug. Trotzdem ist es sicherlich eine gute Sache, lebendiges Judentum zeigen zu wollen. Mhm. Und das ist ein Ansatz dieses Festjahres.
Wenn wir jetzt über mehr Normalität reden, ist das ein Anspruch, der überhaupt angemessen ist, wenn es um jüdisches Leben in Deutschland geht?
Ich muss Ihnen sagen, ich finde das mit der Normalität ein bisschen gaga. Ich verstehe schon, was gemeint ist. Normalität, diese ganzen Gräben, dieses ganze Hindernde, dass das mal abgelegt wird, dass man besser aufeinander zugehen kann. Das verstehe ich und das ist auch zum Teil sicherlich eine sehr gute Sache. Auf der anderen Seite frage ich mich immer, Normalität, was ist denn die Norm? Eigentlich finde ich es gut 70 Jahre nach einem Genozid nicht so unnormal, dass es Hemmungen geben kann. Trotzdem finde ich es auch eine wichtige Sache, dass man auch über andere Dinge als über die Shoah redet. Ich denke, jüdisches Leben in Deutschland ist immer beides. Es ist eine lebensfrohe Religion. Sowas wie ein Zölibat gibt es nicht im Judentum. Askese gibt es kaum. Gutes Essen ist wichtig. Gute Sexualität ist wichtig. jüngstes Gericht, naja, gibt es schon irgendwie, wenn der Messias denn mal kommt, spielt aber eine untergeordnete Rolle. Also lebensfrohe Religion, lebensfrohe Menschen, mit denen das auch richtig Spaß machen kann. Trotzdem muss man richtig ernsthaft drüber nachdenken, was denn die Hinderungsgründe sind. Also wir können die Probleme auch nicht weglächeln oder mit sowas wie Schalömchen Köln auf den Straßenbahnen hier. Es kommt mir so ein bisschen so vor wie Sektlaune, Schalömchen, Hallöchen, also Sektlaune und das alles mit Sekt runterkippen. Muss für mich nicht sein. Ich glaube, über Antisemitismus, und der hat eine lange christliche Geschichte, da muss man richtig ernsthaft drüber nachdenken und man kann trotzdem sehr lebensfroh sein.
Sie haben jetzt gerade gesagt, dass viele Menschen in Deutschland beim Begriff jüdisches Leben eben an Vergangenheit, an Gräueltaten denken. Ist es auch eine Bildungslücke, dass viele Menschen in Deutschland zu wenig wissen, wie jüdisches Leben tatsächlich ist in der Gegenwart?
Das ist so. Das ist ganz sicher so. Über jüdisches Leben wird wahnsinnig wenig gewusst. Mhm. Das hat Gründe. Man findet eben tatsächlich in den Schulbüchern häufig Holocaust, Shoah, Nahostkonflikt. Tja, und dann ist Judentum häufig die Fußnote zum Christentum in der öffentlichen Wahrnehmung, auch in der Wahrnehmung vieler Christen. Das heißt so, man braucht das Alte Testament, wie die Christen sagen zur hebräischen Bibel. Man braucht das, um quasi zu verstehen, was Jesus Christus gemacht hat. Die eigenständige jüdische Wahrnehmung dessen, die ist, und die Weiterentwicklung dessen, die ist gar nicht bekannt. Man hört dann Geschichten, Jesus im Tempel und dergleichen oder vor dem Tempel. Vielen ist dann gar nicht klar, dass Judentum eben keinen Tempel mehr kennt, sondern dass das 2000 Jahre passé ist, dass das eine Religion ist, die sich demokratisiert hat, die von der Gemeinde getragen wird, die sowas wie ein Priesteramt eigentlich nicht kennt. All solche Dinge sind an den Leuten vorbeigegangen. Das ist eine Bildungslücke. Natürlich liegt das aber auch an dem, was wir vorhin gesagt haben, man erlebt Jüdinnen und Juden zu wenig im Alltag. Aber wenn man sie denn erleben will, erstens sind es zu wenige, das hat ja auch wieder Gründe. Wenn man sie erleben will, muss ja auch irgendwie eine Bereitschaft da sein, das andere kennenzulernen. Und ich glaube, da steht sich die Gesellschaft manchmal selbst im Weg. Ach, Judentum, das sind die mit dem Holocaust. Ach, Judentum, das ist die mit dem einen Gott, aber ohne Jesus. Und das war's dann, solche Sachen halt.
Wenn es jetzt darum geht, jüdisches Leben kennenzulernen in diesem Festjahr, ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, das wird gesehen als Aufgabe eben nur der Juden. Die müssen jetzt dafür sorgen, dass das jüdische Leben bekannter wird. Wie ist da Ihr Eindruck?
Ich finde das ganz toll, wenn Leute das machen. Es gibt Aktionen wie Meet a Jew, wo sich Jüdinnen und Juden, junge Juden, vor Schulklassen, vor Jugendgruppen stellen und das tun. Ich verstehe auch meine eigene Arbeit so. Ich kann aber auch gut verstehen, dass nicht alle Jüdinnen und Juden Lust drauf haben, ihr ganzes Leben mit interreligiösem Dialog zu verbringen. Ich erlebe aber auch, dass es viele Ansätze von der säkularen und von der christlichen Seite gibt, mehr über Judentum wissen zu wollen. Das erlebe ich, das erlebe ich durchaus. Manchmal etwas hilflos, manchmal viele Missverständnisse. Ich muss sagen, was ich auch ganz toll finde in Deutschland, auch in meiner Arbeit jetzt als Radiojournalist, ist schon, dass ich auch ein großes Interesse fürs Judentum erlebe. Also es stimmt einerseits, manchmal wird Juden und Juden das sozusagen aufgebürdet. Andererseits bin ich aber auch froh, gefragt zu werden. Und ich finde das Interesse ganz toll. Das finde ich wirklich eine tolle Sache. Und das finde ich auch eine Leistung, dass es so viele Menschen interessiert, kommt mir mindestens so vor.
1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Mit meinem Kollegen Gerald Beiroth aus der Tag-für-Tag-Redaktion habe ich darüber gesprochen. Dankeschön.
Danke Ihnen.
Wenn es um den menschgemachten Klimawandel geht, dann tritt da gerne und auch gerne in apokalyptischem Ton diese Frage auf, ist die Menschheit eigentlich noch zu retten, also angesichts dieses existenziellen und globalen Risikos. Seit einiger Zeit bekommt aber eine umstrittene Bewegung mehr und mehr Zulauf, die dann eine ganz andere Frage stellt. Ist die Menschheit eigentlich moralisch noch zu rechtfertigen? Denn es ist ja schließlich der Mensch selbst, der den Klimawandel erzeugt. Antinatalismus nennt sich diese Bewegung und sie findet es vor dem Hintergrund einer drohenden ökologischen Katastrophe unmoralisch, Kinder zu zeugen. Also diese Bewegung erhält Zulauf, neu ist sie aber nicht. Sie dreht die alte Theodizee-Frage um, also nicht mehr, warum gibt es Leid, wenn es einen Gott gibt, sondern warum gibt es weiterhin Menschen, wenn diese Menschen Leid erzeugen? Christian Röther hat Pro- und Kontra-Stimmen zu dieser Bewegung eingesammelt.
Our planet is in a kind of collapse. The natural world is collapsing around us, and that's actually happening right now.
Unser Planet bricht gerade um uns herum zusammen. Ich bin so enttäuscht darüber, wie die Politik auf diese Krise reagiert. Deshalb habe ich entschieden, dass ich kein Kind in diese Welt setzen kann. Und viele andere entscheiden sich genauso. Sie haben solche Angst. Deshalb ist es ihnen unmöglich, eine Familie zu gründen.
Die britische Musikerin Blythe Pepino in der BBC. Sie ist Gründerin der Aktion Birth Strike, Geburtenstreik.
Well, you've basically got it there. We just stop reproducing and eventually the human race goes extinct, as so many other species have. And then Earth's biosphere has a chance to recover.
Wir hören einfach auf, uns fortzupflanzen, meint Les Unight, Gründer des Voluntary Human Extinction Movement, also der Bewegung für das freiwillige Aussterben der Menschheit. Denn wenn die Menschheit ausgestorben sei, habe die Erde eine Chance, sich zu erholen.
Kinderkriegen ist schlecht fürs Klima. Man sollte es besser lassen, um den Planeten zu retten. Was vor ein paar Jahren wohl noch unsagbar war, wird inzwischen recht offen diskutiert.
Antinatalismus. Die absolute Ablehnung menschlicher Geburt. Mal spielt die Klimafrage dabei eine Rolle, oft aber auch nicht. Denn der Antinatalismus lehnt menschliche Reproduktion generell ab.
Stars der Szene sind der Belgier Théophile de Giraud, der sich laut eigenen Worten einsetzt für ein langsames und friedfertiges Aussterben der Menschheit. Antinatalismus gab es schon lange vor der Klimadebatte. Ausgangspunkt der Ablehnung menschlicher Geburt war und ist oft das menschengemachte Leid.
Denn Leben bedeutet auch Leiden. Der Lebende selbst leidet im Lauf seines Daseins und er fügt mit großer Wahrscheinlichkeit auch anderen Leid zu, Menschen und Tieren. So eine Grundannahme des Antinatalismus.
Dem zugrunde liegt die sogenannte Anthropodizee-Frage.
Das finde ich interessant, wie quasi diese ganzen Debatten also um die Anthropodizee-Frage kreisen, ohne sie aber wirklich beim Namen zu nennen.
Beobachtet der Religionswissenschaftler Michael Blume.
Die Anthropodizee ist ein echter Leckerbissen für Philosophen und Theologinnen, aber leider noch kaum bekannt, obwohl sie älter ist als ihre größere Schwester, die Theodizee. Also die Theodizee-Frage, die Frage nach der Rechtfertigung von Gott. Ja, wenn es denn Leid auf der Welt gibt, warum gibt es denn dann Gott? Und die Anthropodizee, die fragt, wenn es doch Leid auf der Welt gibt, mit welchem Recht soll es dann weitere Menschen geben? Also hast du das Recht, überhaupt noch Menschen auf die Welt zu bringen?
Positionen wie diese beobachtet auch die Philosophin Olivia Mitscherlich-Schönherr. Sie lehnt einen generellen Geburtenverzicht als Mittel zur Klimarettung ab.
Erstmal kann man natürlich sagen, es ist unrealistisch, aber das ist wahrscheinlich der uninteressanteste Punkt. Was mir wichtig daran scheint zu betonen, ist, dass es eine maßlose Forderung ist. Also es ist ja so eine Alles-oder-Nichts-Forderung. Und in dieser Maßlosigkeit halte ich es für sehr gewalttätig.
Olivia Mitscherlich-Schönherr ist Dozentin für philosophische Anthropologie an der Hochschule für Philosophie in München. Eine katholische Hochschule, die vom Jesuitenorden betrieben wird.
Die andere Schwierigkeit sehe ich eigentlich darin, dass in dieser Haltung irgendwie Schluss zu machen mit unserem Menschsein eigentlich die Haltung weitergeführt wird, dass wir Natur planen wollen, verfügbar machen wollen, beherrschen wollen und damit eigentlich die gleiche Haltung fortsetzen, die wir jetzt über Jahrzehnte, Jahrhunderte vielleicht ausgeübt haben und die uns in unser aktuelles krisenhaftes Naturverhältnis hineingeführt haben.
Das menschliche Leben planen zu wollen, in die Natur eingreifen zu wollen, das ist für die Philosophin also Teil des Problems und nicht die Lösung.
Doch zugleich stimmt Olivia Mitscherlich-Schönherr der Position zu, dass die Menschheit nicht unbegrenzt wachsen kann und sollte. Die Philosophin gibt einen Sammelband heraus zur gelingenden Geburt und ist davon überzeugt,
dass zu einem guten Gebären auch die Sorge um die Welt gehört. Also die Sorge um die Welt, in die wir die Kinder oder die nächste Generation hineinbringen wollen. Da, glaube ich, gibt es tatsächlich eine besondere Herausforderung in der Gegenwart, dass es tatsächlich auch um eine Sorge um die Erde geht, also um die Natur geht, um unsere Mitgeschöpfe geht, um die Pflanzen, um die Tiere.
Derzeit leben laut den Vereinten Nationen fast 8 Milliarden Menschen. Innerhalb der vergangenen 50 Jahre hat sich die Weltbevölkerung mehr als verdoppelt.
Und sie wächst weiter. Derzeit um rund 1,5 Millionen Menschen pro Woche.
Die Vereinten Nationen schätzen, dass es im Jahr 2050 fast 10 Milliarden Menschen geben wird. Und im Jahr 2100 fast 11 Milliarden Menschen. Ein Mensch verbraucht durchschnittlich auch immer mehr Ressourcen und verursacht einen immer größeren Ausstoß von Treibhausgasen. Der ökologische Fußabdruck der Menschheit wächst und wächst.
Dass dieses Wachstum zu gravierenden Problemen führen wird und bereits führt, ökologischen, politischen und sozialen Problemen, da sind sich viele einig.
Deshalb betont die Philosophin Olivia Mitscherlich-Schönherr mit Blick auf ein gutes Gebären.
Es geht auch um ein maßvolles biologisches Vermehren. Und darunter meine ich ein biologisches Vermehren mit Maß, also das einen inneren Maßstab hat. Und dieser innere Maßstab wiederum, würde ich sagen, ist der Maßstab, dass die künftigen Generationen werden gut leben können.
Als ein Problem beim maßvollen Gebären gelten manchen die Religionen. Zumindest viele Religionsgemeinschaften in ihren traditionellen Auslegungen.
Ich finde es außerordentlich spannend, dass wir eigentlich in den früheren theologischen Positionen von Religionsgemeinschaften oft die Aufforderung haben, umso mehr, umso besser. Da werden quasi Kinder einfach positiv gesehen und es gibt kein Limit nach oben.
So der Religionswissenschaftler Michael Blume. Religionen vertreten oft die Gegenposition zur Geburtenkontrolle oder zum Geburtenverzicht. Sie sind pronatalistisch, also für die menschliche Fortpflanzung.
Im Grundsatz kann man sogar sagen, haben Religionen ganz stark die Funktion gehabt, die Anthropodizee-Frage positiv zu beantworten. Also in der Bibel ist das allererste Gotteswort an die Menschen, seid fruchtbar und mehret euch, also die Aufforderung, das Leben weiterzugeben. Und es gibt schon im Talmud eine ganz spannende Debatte darüber, wo Rabbiner darüber streiten, ob es eigentlich gut ist, geboren zu werden. Und interessanterweise kommen sie zum Ergebnis, nein, es ist nicht gut, weil es gibt Leid auf der Welt, aber Gott hat es uns eben geboten. Also wir sollen das. Das ist Teil unserer Aufgabe, das Leben eben zu durchleben und dabei zu bleiben. Gott möchte leben, sagt Ja zum Leben.
Und es scheint, als habe dieses Gebot Auswirkungen auf die Geburtenraten. Religiöse Menschen haben durchschnittlich mehr Kinder als nicht-religiöse.
Zwar gab und gibt es auch immer mal wieder kleine Religionsgemeinschaften, die sich generell gegen Geburten ausgesprochen haben, etwa in der Gnosis oder bei den Katharern, doch diese nachwuchsskeptischen Gemeinschaften sind dann eben auch recht schnell wieder verschwunden oder sind gerade dabei, wie die christlichen Shaker. Von ihnen sollen nur noch 2 alte Männer leben.
Zumeist gilt jedoch, je religiöser eine Familie, desto mehr Kinder hat sie im Durchschnitt. Und zwar unabhängig von der Religionszugehörigkeit.
Es gibt keine islamische Demografie oder keine christliche oder jüdische, sondern dieser Zusammenhang, dieser positive Zusammenhang zwischen Religiosität und Geburtenraten, der zieht sich quer durch die Weltreligion. Also religiöse Juden, religiöse Christinnen, religiöse Muslime haben im Durchschnitt mehr Kinder, religiöse Hindus als säkulare, weil man wird ja gar keine Weltreligion, wenn man sie nicht an ausreichend viele Kinder weitergibt.
Vor allem das Christentum und der Islam, die beiden größten Religionen der Welt, wachsen zahlenmäßig immer weiter. Mit der indischen Bevölkerung wächst auch der Hinduismus und auch die Buddhisten werden immer mehr. Nicht durch Missionierung und Konversionen, sondern durch den eigenen Nachwuchs. Doch was so manche Gläubige freuen mag, wird in der Klimadebatte eben oft als Problem benannt.
Religiöse Überzeugungen als Triebkräfte des Bevölkerungswachstums. Manche nennen es eine demografische Bombe.
Gott segnete sie. Gott sprach zu ihnen, fruchtet und mehrt euch und füllet die Erde und bemächtigt euch ihrer.
Und dann kann man natürlich denken, ach herrje, was haben diese Forderungen in der Bibel zu suchen?
Doch Olivia Mitscherlich-Schönherr interpretiert diese berühmt-berüchtigte Bibelstelle anders.
Wir sind eigentlich hier aufgefordert, Gottes Schöpfung mitzuvollziehen. Und das heißt dann aber natürlich, Zeugen und Gebären so auszuüben, dass die künftigen Generationen gut leben können.
Fruchtbar sein bedeutet daher nicht zwangsläufig, Kinder in die Welt zu setzen, meint die Philosophin. Vorbilder dafür gäbe es auch in der Bibel.
Auch andere Religionen kennen Geistliche, Asketinnen und Asketen, die aus ihren religiösen Überzeugungen heraus auf Nachwuchs verzichten, etwa in Hinduismus und Buddhismus.
Ein und dieselbe Religion kann also beides hervorbringen. Die normalen Gläubigen sollen möglichst viele Kinder bekommen, während die religiöse Elite keine Kinder zeugt.
Was man daran auf jeden Fall sieht, ist, dass keine Kinder zu haben nicht bedeutet, unfruchtbar zu sein. Fruchtbarkeit, Zeugen, Gebären dürfen wir nicht nur biologistisch verstehen, nicht nur als biologischen Akt verstehen.
Sagt die Philosophin Olivia Mitscherlich-Schönherr, Mutter von zwei Kindern.
Und auch der Religionswissenschaftler Michael Blume, Vater von drei Kindern, plädiert für einen differenzierten Blick auf die menschliche Fortpflanzung.
Bisher erlebe ich, dass die einen sagen, maximal viele Kinder, es wird schon irgendwie reichen oder der Messias kommt vorher, wir brauchen auf die Umwelt keine Rücksicht nehmen, und die anderen sagen, wir machen jetzt Geburtenstreik und es sollten möglichst wenig Kinder geboren werden. Und so durchdachte mittlere Positionen, also man könnte ja zum Beispiel fragen, vielleicht ist es so, dass wir schon noch Kinder haben sollten in unserer Gesellschaft, aber darauf achten, dass sie ein gutes Leben haben, dass sie gewaltfrei aufwachsen, dass sie Bildung erleben dürfen. Vielleicht ist das ja das Kriterium, aber solche Debatten erlebe ich noch leider kaum. Vielleicht finden wir ja gesellschaftlich einen Konsens, wo wir sagen, ja, es wäre sicher gut, dass die Weltbevölkerung nicht unbedingt weiter wächst oder nicht schnell weiter wächst, aber umso mehr müssen wir uns darum kümmern, dass alle Kinder, die geboren werden, dann aber auch ein gutes, menschenwürdiges Leben führen können. Das wäre doch vielleicht ein ganz toller Konsens, auf den man kommen könnte, wenn man drüber redet.
Darüber reden. Wie die Birth Strike Gründerin Blythe Pepino hier bei Fox News.
It is quite sad, but at the same time, birth strike itself is a hopeful act.
Unser Geburtenstreik ist traurig, aber auch ein Akt der Hoffnung. Was wir sagen wollen: Wir haben als Menschheit jetzt zwei Optionen. Entweder wir stemmen uns gegen den ökologischen Kollaps, und zwar sofort und alle gemeinsam, oder wir sterben sowieso aus.
Die globale geburtenkritische Bewegung wächst offenbar, oder zumindest wird sie wahrnehmbarer, von England bis nach Indien, von den USA bis nach Südafrika. Sie gibt eine radikale Antwort und wirft eine ebenso radikale Frage auf.
Ist die Menschheit noch zu rechtfertigen?
Ich glaube, dass es nicht an uns ist, diese Frage zu beantworten.
Die Philosophin Olivia Mitscherlich-Schönherr.
Also ich wüsste gar nicht, von welchem Standpunkt aus wir Wissen darüber erreichen können, ob ein individuelles Leben lebenswert ist oder ob das Leben aller lebenswert ist. Das scheint mir eine Selbstvergottung derjenigen zu sein, die solche Äußerungen fällen wollen.
Ist Kinderkriegen unmoralisch? Christian Röther hat dazu Pro- und Kontrastimmen versammelt. Das war die Sendung Tag für Tag für heute. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Hier gibt's jetzt die Nachrichten und dann, wie immer, freitags die Lebenszeit. Und das Thema dort heute, der Blick nach Europa. Wie leben unsere Nachbarn mit der Pandemie? Und Sie können sich wie immer an dieser Sendung beteiligen unter unserer Hörernummer 00800 4464 4464, oder Sie schreiben uns direkt eine E-Mail ins Studio an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und für Tag war das heute Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.